Only the team with the best players wins.
Das ist Inside Teambuilding, der Podcast zu People, Leadership und Change in Unternehmen. Ich bin Katharina Wolf, CEO von D-Level, und hier sprechen wir darüber, wie man Menschen zu Mannschaften macht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Teambuilding. Ich darf heute mal wieder in Berlin sitzen, aber in diesem Fall nicht bei einem klassischen Startup, sondern bei einem Online-Mittelständler, würde ich jetzt mal sagen, dem wirklichen Online-Pure-Player MyHammer, bei der CEO Claudia Frese. Liebe Claudia, vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass du dir die Zeit nimmst.
Willkommen, danke für die Einladung.
Liebe Claudia, jetzt habe ich gerade schon gesagt, MyHammer, kein wirkliches Startup mehr. Ihr seid schon eine ganze Weile tatsächlich am Markt. Du alleine bist schon seit 2013 dabei. Mhm. Ihr habt euch wirklich zum Mittelständler entwickelt. Erzähl mal in drei Sätzen. Ich glaube, MyHammer so als Handwerksplattform ist wahrscheinlich jedem irgendwie ein Begriff. Mhm. Ihr macht ein sehr gutes Branding. Aber erzähl mal kurz ein bisschen aus deiner Sicht, was macht euch aus? Wie groß seid ihr? Wie ist so der aktuelle Stand?
Naja, ich glaube, was uns tatsächlich vor allem ausmacht, ist dieser hohe Bekanntheitsgrad. Also wir arbeiten immer stark dran, die Marke einfach nach vorne zu bringen und nach vorne zu stellen. Und das bedeutet, dass wir immer noch, aber auch schon ein ganzes Stück, getrieben werden durch Markenbekanntheit. Und dann kommen Leute einfach zu uns, wenn sie einen Handwerker suchen, und wenn wir unseren Job gut machen, dann vermitteln wir den auch. Und das ist dann in der Nussschale auch sozusagen schon die ganze Geschichte der letzten Jahre, denn es ging immer darum, wie ist die Marke positioniert, wie bekannt ist die und wie können wir die Bekanntheit noch weiter steigern.
Okay, und wie groß, wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Wir sind jetzt ungefähr 120 Leute, sind alle hier in Berlin, haben ein Portal in Deutschland und Österreich, wobei wir Österreich auch aus Deutschland machen. Und sind eigentlich, muss man sagen, wir haben uns so in den meisten Zahlen in den letzten Jahren so ungefähr verdreifacht.
Wow, toll. Und seitdem du an Bord bist, geht es auch noch mal eine ganze Ecke schneller voran, wie man der Presse entnehmen darf. Du teilst dir, da kommen wir nachher auch noch mal drauf, wenn wir ein bisschen tiefer in das Thema HR einsteigen, du teilst dir mit einem Co-Vorstand quasi das Feld mit einem CFO. Du machst die Business-Seite und der CFO, was liegt alles unter dem?
Na, zum einen natürlich der ganze Finanzteil, auch der ganze interne administrative Teil, also HR, Legal, Office und so weiter. Und was bei uns natürlich noch dazu kommt, dadurch, dass wir börsennotiert sind, die ganze Investor Relations.
Okay, super. Aber wie gesagt, da kommen wir nachher auf jeden Fall nochmal drauf. Ganz spannend fände ich, mit einem quasi externen HR-Thema mal einzusteigen. Mhm. Und zwar, ihr beschäftigt euch ganz viel mit dem Handwerk.
Ja.
Handwerker gehören auch zum Fachkräftemangel. Ja. Nicht nur die Digital Natives dieser Welt. Wie beeinträchtigt euch denn, auch wenn ihr jetzt nicht selber Handwerker beschäftigt, aber wie beeinträchtigt euch denn der Fachkräftemangel, sag ich mal, in einem ganz anderen Feld, was ihr nur in Anführungszeichen vermittelt?
Na, total stark. Also das ist einer der großen wachstumshemmenden Faktoren für das Handwerk in Deutschland allgemein und natürlich damit auch für uns, denn wir als Dienstleister des Handwerks sind ja davon abhängig, dass es der Branche gut geht. Auftragsmäßig geht es denen super im Moment. Es gibt immer noch viel Nachfrage, ne? Baukonjunktur, Niedrigzinsphase schon seit vielen Jahren. Aber in der Tat ist es so, dass es einen ganz großen Nachwuchskräftemangel gibt, Azubi-Mangel. Und das ist ein Thema, in dem wir auch versuchen, sozusagen durch unsere Online-Kompetenz und unsere Digitalkompetenz immer mal wieder darauf hinzuweisen, in die Richtung aktiv zu sein und zu kommunizieren. Wirklich bewegen können wir das nicht. Das ist, glaube ich, ein größeres Metathema, auch ein gesellschaftliches Thema. Aber es ist durchaus eins, was uns total im Herzen liegt.
Könntet ihr wahrscheinlich nur, wenn ihr selber vielleicht ausbilden würdet. Habt ihr euch jemals überlegt, so à la Temondo quasi, Handwerker bei euch in-house reinzuholen?
Nee, wir sind ja kein Handwerksbetrieb. Wir sind eine Digitalfirma, eine Plattform und wir, wie gesagt, wir sind ein Dienstleister fürs Handwerk. Wir haben auch nicht vor, ein Handwerksbetrieb zu werden. Deswegen können wir natürlich auch keine Handwerker ausbilden.
Genau, aber war das jemals eine Option in der Geschichte von MyHammer?
Nein.
Niemals, okay. Und auch Handwerksbetriebe darin zu beraten, wie sie vielleicht noch besser Menschen für sich gewinnen können oder ihr Business vorantreiben, ihr Business digitalisieren?
Das tun wir auf jeden Fall. Das ist ein ganz großer Teil von unserer Arbeit. Ich meine, wir sind für viele Betriebe, auch gerade für neu gegründete Betriebe, da muss man sich ja nicht wunder was vorstellen. Es ist in der Regel ein Typ oder zwei, die sagen, hey, ich mache mich jetzt selbstständig. Und das ganze Thema Geschäftsabwicklung und aber eben vor allem auch das Thema Internet ist, unschönes Wort, aber dieses Neuland. Ja. Und wir sind dann Wegbereiter. Und das ist auch, denke ich, so für uns ein ganz wichtiger Teil von unserem Pitch, diese komplizierte Internetwelt runterzubrechen auf eine einfache, super leicht bedienbare App, wo ich eine persönliche Beratung bekomme und wo mir genau erklärt wird, wie denn das jetzt alles zu funktionieren hat und mit der, und das ist sozusagen natürlich der große Vorteil von einem Portal, von der Plattform, so wie wir das sind, man dann eben auch die Reichweite bekommt über Google primär, aber natürlich auch über andere Medien.
Du kommst ja von eBay und dann warst du bei Advico. Also eigentlich Businesses, die klar Plattformen sind und trotzdem ja irgendwie vom Konsumenten her wahrscheinlich doch nochmal ein bisschen anders ticken, könnte ich mir vorstellen. Also eBay Kleinanzeigen vielleicht nicht. Ich weiß gar nicht, wie weit eBay Kleinanzeigen, als du da warst, schon war.
Gerade mit dran gebaut. Aber
mit dran gebaut, sehr gut. Okay, alles klar. Also mit im Entstehen. Was macht euch als MyHammer oder welche Kompetenz, sag ich mal, seitdem du da bist, tatsächlich, das weiß die Branche, wächst MyHammer einfach nochmal eine ganze Ecke mehr. Was ist denn so ein bisschen dieses Quäntchen oder dieses gute Händchen, müsste man ja fast sagen, was du dafür hast fürs Business? Was ist da so der Hebel gewesen bei MyHammer, um da nochmal die Wachstumsraten so anziehen?
Naja, im Grunde sind das alle Sachen, die ich gemacht habe in den letzten, weiß nicht, 15 Jahren, waren digitale Marktplätze und das ist MyHammer auch. Und Marktplatz managen zu können, bedeutet auch, sagen wir mal, ein paar grundsätzliche Fähigkeiten. Du musst immer auf zwei Seiten gucken, du musst immer Acquisition auf beiden Seiten können, was im einen Teil, in unserem Fall jetzt bei den meisten Marktplätzen, eigentlich immer eher vertrieblich ist und im anderen eher Marketing, also Mass-Marketing ist. Du hast irgendwie Consumer und du hast halt eher, sagen wir mal, Small Bees in unserem Fall, aber das ist bei einer eBay auch nicht so schrecklich anders. Und du musst dieses Matching in der Mitte im Blick haben und die Kennzahlen dafür verstehen. Und das Ganze technisch. Nun, weil, ich sage es eben, wir verstehen uns ganz klar, es ist ein Digitalgeschäft, wir verstehen uns ganz klar, es ist eine Tech-Firma. Unsere Kernkompetenz ist Plattform entwickeln und betreiben. Und Online-Marketing natürlich. Und Vertrieb und Kundenbetreuung.
So. Ja, das ist schon komplex. Ja,
aber das sind letztendlich genau das sind die Bausteine, die du brauchst. Ne? Also du musst halt wirklich nah an der Technik sein, weil du sonst die Effizienzen nicht bekommst, die du auch haben musst, um so ein Geschäft profitabel betreiben zu können. Und gleichzeitig musst du halt dein Acquisition wirklich können. Und das sind letztendlich auch alles so die Sachen, die ich mir entlang meines Weges irgendwo mal angeeignet habe und wo ich, glaube ich, in den letzten Jahren hier ein sehr, sehr gutes Team aufbauen konnte, was mittlerweile mehr oder weniger ohne mein Zutun, was fantastisch ist, das einfach total gut im Griff hat. Und das ist der Grund, warum es uns gut geht.
Super, über das, wie du dein Team enablest, müssen wir nachher auf jeden Fall auch noch sprechen. Aber vielleicht noch einmal so ein bisschen, du hast es gerade erwähnt, Zielgruppen. Also alle reden von kundenzentrischer oder Kundenzentrierung in der Ansprache, Kundenzentrierung im Denken des Geschäftsmodells. Nun habt ihr in der Tat, hast du gerade gesagt, zwei Kundengruppen. Die eine davon ist eher ein etwas älteres Klientel. Eher so, ich glaube, ich habe mal gelesen, so 45 bis 70. Korrigiere mich, falls ich falsch liege. Was macht das denn im Online-Marketing aus? Also jetzt mal blöd gedacht, für jemanden, der noch nie was mit Online-Marketing zu tun hatte, der könnte sich ja jetzt denken, brauche ich dann auch ältere Menschen, die Online-Marketing machen?
Gibt's die?
Wahrscheinlich nicht die, sag ich mal, 60- bis 70-Jährigen, die zumindest da echte Cracks sind. Aber was verändert das denn oder was macht das Modell dadurch so besonders komplex, dass ihr vielleicht eine bestimmte Zielgruppe habt, die ein bisschen älter ist und eine Zielgruppe, die halt nicht so besonders digital ist, wie das Handwerk. Was ist da der große Komplexitätstreiber?
Na, ich glaube, erstmal die Dinge, die funktionieren, überall funktionieren. Wir sind da mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft, was Online-Marketing angeht. Also ich meine, Google und Facebook nutzen die Leute von, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht mehr von 18, sondern eher von 28 aufwärts bis wohin auch immer. Mit den beiden Kanälen kannst du schon mal nichts falsch machen. Und was auf der Konsumentenseite für uns natürlich echt ein Learning war, Fernsehen funktioniert total gut.
Oh wow, ja.
So, das ist, Das ist sicher anders als in einem Geschäft, wo du eine sehr junge Zielgruppe ansprichst, wo ich, glaube ich, heute nicht mehr auf Fernsehen setzen würde. Aber wir können das, weil unsere Zielgruppe guckt tatsächlich noch lineares Fernsehen. Und das ist echt ein Riesenvorteil, ne? Weil das uns erlaubt, unser Portfolio viel stärker zu diversifizieren und nicht so stark abhängig zu sein von diesen großen Online-Marketing-Anbietern. Und das ist natürlich für die Markenbildung auch schon echt ein Riesenvorteil. Was nicht heißt, dass wir nicht auch jüngere Leute irgendwie in jüngeren Kanälen ansprechen, aber wenn ich mir so angucke, wo unsere Budgets hauptsächlich hinfließen, dann sind es tatsächlich die drei großen Klassiker, also Google, Facebook und TV. Auf der Handwerkerseite ist es was ganz anderes. Da sprechen wir sehr, sehr viel stärker über Social Media an und das funktioniert auch sehr, sehr gut und eben direkt, ne? Dadurch, dass das eine überschaubar große Zielgruppe auch ist, machen wir ganz viel Direktmarketing, E-Mail-Marketing und einfach telefonische Betreuung.
Spannend. Jetzt hast du schon das Branding angesprochen. Ihr seid eine bekannte Marke tatsächlich. Ich kann mir vorstellen, dass es fürs Recruiting auch eine sehr relevante eine sehr relevante Größe, sag ich mal, ist, ob man bekannt ist draußen am Markt oder nicht. Ich habe irgendwann mal gelesen, 30% des Recruitings ist Brand. Was tut ihr denn alles für eure Brand, auch unter dem Hinblick Employer Brand? Also ich glaube nicht, dass man heutzutage eine Employer Brand alleine baut, sondern eine Gesamtbrand. Aber was tut ihr denn im Hinblick darauf?
Na, wenn ich das jetzt mal aus einer einfachen Funnel-Optimierung irgendwie raussehe, dann würde ich sagen, natürlich hat eine Stellenanzeige von einer bekannten Marke eine bessere Klickrate als eine von der unten. Also ja, das ist, glaube ich, ein bisschen banal. Employer Branding im engsten Sinne machen wir so ein bisschen schon auch, im Sinne von ab und zu mal auf eine Karrieremesse gehen und sag mal, einfach dadurch, dass wir als Team irgendwie draußen präsent sind, auf Veranstaltungen gehen, auf irgendwelche Barcamps oder irgendwelche Meetups oder sonst was und von uns erzählen. Ich glaube, das hat eine hohe Strahlkraft. Aber ansonsten ist es einfach klassisches Recruiting, klassisches Marketing auch hier. Und unterscheidet sich natürlich total stark, je nachdem, was wir rekruten oder wen wir rekruten. Ne? Also in den Tech-Bereichen, wo der Markt natürlich unglaublich eng ist und auch sehr, sehr, sehr international, wo es einfach immer weniger Fachkräfte hier in Deutschland gibt und oder fast keine. Und wir eigentlich, also Leute primär im Ausland rekruten, funktioniert das ein bisschen anders über andere Plattformen auch, spezifische Plattformen, als jetzt zum Beispiel im Account Management oder im Vertrieb, wo wir uns vor allem an Leute richten, die hier aus Berlin kommen, die vielleicht gerade von der Uni kommen, wo wir eben über sowas wie Karriere messen oder eben natürlich auch über die klassischen Stellenanzeigen eine ganz andere Reichweite erzeugen können.
Ist denn euer Thema, es gibt ja viele Social Startups oder ne, wir haben mit Paul Kemper einen Podcast gemacht, die so total durchs Thema getrieben sind. Ist das bei MyHammer, könnte ich mir vorstellen, sind die eher durch Plattformgeschäft getrieben, durch die Größe des Unternehmens getrieben oder warum kommen die, oder eben durchs Handwerk, also warum kommt jemand zu MyHammer? Was sind so die Beweggründe?
Schwer zu sagen. Also eine Sache, die wir manchmal hören und die ich auch richtig gut finde, ist eher der Unternehmenstyp. Also wir sind eine Digital-Company, wir sind total tech-getrieben, wir sind sehr agil, wir sind innen drin total, wir haben eine sehr offene und freundliche Kommunikation, aber wir sind eben auch kein Startup mehr. Und wir haben dadurch natürlich ein anderes Maß an Sicherheit, aber auch so an Stabilität im Unternehmen, was jetzt vielleicht eine Firma, die irgendwie 1-2 Jahre am Markt ist, so nicht haben kann. Und das ist attraktiv für eine Zielgruppe an Leuten, die wir auch sehr gerne ansprechen. Das sind nämlich die Leute, die schon vielleicht in 1-2 Startups gearbeitet haben und jetzt mal so in eine richtige Firma wollen, aber auch zu schätzen wissen, was, glaube ich, die Digitalszene auch sehr ausmacht, dass es einfach eine nette Arbeitsatmosphäre ist und eben nicht so in den ganz klassisches Unternehmen möchten, sondern schon ein Digitalunternehmen, aber eben nicht mehr in eins, was noch so total am Anfang ist. Und da können wir sehr punkten dadurch, dass wir natürlich einfach ein höheres Niveau an Leuten hier haben, wo man sehr viel lernen kann, wo man sich sehr, sehr gut weiterentwickeln kann, wo wir auf einem hohen Professionalitätsgrad auch arbeiten. Wir sind alle so ein Ticken älter schon, ne? Sind nicht mehr so Mitte 20, wir sind eher so Mitte 30 und damit kommt auch wie soll ich sagen, damit kommt ein höheres Maß an Professionalität, einfach qua der Zeit, die man schon im Beruf verbracht hat.
Und Erfahrung, klar.
Erfahrung, ne? Und das wissen wir zu schätzen, das finden wir gut. Ich habe auch mal gesagt, ich will lieber ein kleines, gutes Team als ein großes, wuseliges. Also lieber ein paar Leute weniger einstellen, dafür aber teurere, um es auch mal ne, so auszudrücken. Und mit denen dann aber echt intensiv arbeiten. Und ich glaube, so kriegt man mehr geschafft. Und das macht mir auch mehr Spaß. Ne? Das macht's Arbeiten dann irgendwie ein bisschen persönlicher auch und irgendwie ein bisschen intensiver. Ja, genau. Und so ein Team haben wir gebaut und irgendwie nährt sich das auch ein Stück weit aus sich selber, muss ich sagen. Also Leute hören auch von uns und kommen dann irgendwie über eine Empfehlung oder irgend sowas. Das gibt's schon auch.
Cool. Und du hast gerade angesprochen, wie wichtig das Team ist. Tatsächlich, ich habe es schon gesagt, bist du sehr bekannt als Gesicht am Markt. Du tust viel auch für deine Personal Brand, du tust viel für MyHammer als Brand. Mm. Du hast eine echte Erfolgsgeschichte hier hingelegt oder ihr habt eine Erfolgsgeschichte hingelegt. Das ist ja nie nur eine Person. Und trotzdem wird es natürlich oft auf Köpfe projiziert, der Erfolg. So. Und ich habe es auch schon erlebt, dass mir bei einem Suchauftrag gesagt wurde, so eine wie die Claudia Frese, so eine bräuchten wir. Also das heißt, dein Kopf ist bekannt und damit auch, wir sprechen immer von einem Talentmagneten, dass man sagt, von der möchte ich lernen oder von dem möchte ich lernen. Was glaubst du denn, was macht dich zu einem Talentmagneten, warum Leute Lust haben, für und mit dir zu arbeiten?
Also vielleicht zunächst mal Personal Brand, auch meine eigene Personal Brand auch für MyHammer zu nutzen, ist jetzt was, das haben wir sehr bewusst getan. Das ist auch ehrlicherweise was, worüber ich immer so ein bisschen über meinen eigenen Schatten springen muss, weil ich bin von Hause aus gar nicht so der Typ, der immer nach vorne geht. Aber das haben wir auch zu einer Zeit getan, als wir ehrlicherweise gar nicht so viel Geld hatten, irgendwie groß rauszugehen. Und jetzt sagen wir mal, das Thema MyHammer jetzt auch nicht unbedingt das heißeste Thema in der Stadt war, aber das Thema Frau und CEO super lief. Also insofern war das ein Stück weit sehr pragmatisch mit dieser Kommunikationsstrategie zu arbeiten. Und die füttert sich jetzt so ein bisschen selber, was ich ganz lustig finde. Aber das ist auch ein Stück weit symptomatisch für die Art, wie ich arbeite und wie wir hier auch zusammenarbeiten. Also das Wort pragmatisch ist für mich gar kein Negatives, sondern ich glaube, so in der Sache intensiv arbeiten und streiten und dann eine wirklich gute, idealerweise einfache und elegante Lösung zu finden, das ist so etwas, was mich auszeichnet und dann eben aber auch viele Leute hier im Team, weil wir eben alle so miteinander umgehen. Und das, glaube ich, wiederum hat was du gerade Talentmagnet genannt hast, damit zu tun. Ich glaube, was Leute in ihrem tiefsten Herzen immer am meisten interessiert, ist ihre eigene Weiterentwicklung. Und wie entwickelt man sich selbst weiter, indem man in einer Sache streitet und auf der persönlichen Ebene offen und konstruktiv miteinander umgeht, ne, und auch Feedback sehr intensiv lebt. Und das wiederum sind so zwei Sachen, die mir auch total wichtig sind. Ne? Also ich gebe gerne Feedback, ich bekomme auch gerne Feedback und ich streite mich gerne mit Leuten in der Sache. Und beides macht Leuten Spaß und beides bringt uns alle weiter, ne? Da lernen wir alle von. Und das ist dann vielleicht das, was am Ende so diese Magnetfunktion ausmacht.
Wenn du sagst, du streitest gerne, wie kontrovers darf man denn mit dir werden?
Also ich glaube, es ist total okay, wenn Leute sehr unterschiedliche Meinungen haben. Im Gegenteil, es ist sogar gut, weil ja spannend ist, wie kommen die da drauf? Ne? Und wahrscheinlich haben alle beide recht auf ihre Weise und in den unterschiedlichen Argumentationslinien liegt Erkenntnis. So, deswegen gibt's für Meinung und für Positionen gibt's keine Grenze. Worüber es natürlich eine Grenze gibt, ist die Form.
Mhm. Was sind da für dich so No-Gos?
Also ich sagte ja bereits, also ich meine, eine konstruktive und inhaltlich spannende Diskussion zu führen, ist super. Ich finde, das hat nie eine persönliche Seite und es hat nie eine, also es sollte idealerweise keine emotionale Seite bekommen. Natürlich ist es irgendwie auch emotional, wenn man seine eigenen Ideen vertritt, aber das ist so ein bisschen der Spirit, den ich auch gerne kultivieren möchte. Es gibt so einen Mark Zuckerberg-Quote, den darf man ja eigentlich nicht mehr quoten, weil er nicht mehr so gern gemocht wird. Aber ich finde, er hat mal eine Sache gesagt, die für mich ein wichtiger Satz ist, und das ist don't fall in love.
Schön, ja.
Mein Lieblings-Mark Zuckerberg-Quote ist don't fall in love. Und was er damit sagen wollte, war, verlieb dich nicht in deine eigene Idee, weil jemand anders wahrscheinlich schlauer ist und weil du wahrscheinlich schlauer wirst, dadurch, dass du verstehst, warum die anderen so denken, wie sie denken. Und also für mich hat tatsächlich Wahrheitssuche nichts Emotionales, sondern es ist irgendwie, es ist halt das, ne? Es ist Wahrheitssuche. Und wenn man die miteinander bestreitet, dann gibt es dafür, wie gesagt, inhaltlich auch keine Schranken.
Cool. Nun haben wir schon über deine Personal Brand so ein bisschen gesprochen. Als du dich entschieden hast, auch wenn du über eine Hürde, wie du sagtest, ein bisschen springen musstest, hast du dir dann da eine Strategie zurechtgelegt? Also hast du dir von vornherein gesagt, das sind für mich Dinge, die kann und will ich machen und das sind für mich vielleicht No-Gos, weiß nicht, Home-Stories oder whatever, aber dass du dir, oder hast du einfach so ein bisschen so nach dem Motto, was reinkam, da hast du dir dann überlegt, was du dann machst?
Nee, also ja, eher Letzteres.
Okay. Also. Gab es irgendwann mal irgendeine Anfrage, wo du gesagt hast, nee, das geht mir zu weit?
Also es gibt manchmal Anfragen, wo ich sage, nee, da habe ich jetzt nicht so Lust zu, weil ich das Thema nicht spannend finde oder also weil ich gerade das Gefühl habe, es wird mir zu viel oder ich habe keine Zeit oder so, aber also zu weit jetzt im Sinne von, dass es irgendwie privat wurde oder so, nee.
Okay, gut. Wir sprachen schon über die Aufteilung vorhin CFO und CEO, also du als CEO und dein CFO. Unter dem hängt HR. HR wird leider immer noch, also das bricht ein bisschen auf, aber es wird leider häufig immer noch als Kostenstelle gesehen und weniger als Business-Value-Treiber. Nun muss man ja nicht unbedingt HR unter sich hängen haben, in Anführungszeichen, damit HR eine große Einwirkung aufs Business hat. Du verantwortest die ganze Business-Seite. Wo ist denn HR der wichtigste Business-Value-Treiber für dich, für die Business-Seite?
Naja, ich bin ein großer Verfechter davon, dass Unternehmenserfolg immer Teamerfolg ist. Und am Ende des Tages müssen wir, also man kann ja so eine Firma in der Strategie auch runterbrechen auf bestimmte Treiber und die werden dann irgendwie verantwortet von bestimmten Personen. Bei einem Marktplatz ist das häufig so ein bisschen überlappend, aber wir versuchen es schon so auseinander zu dröseln, dass verschiedene Teams auch wirklich verschiedene Kennzahlen verantworten. Und meine Erfahrung ist, dass du tatsächlich, je besser ein Team performt, umso besser geht es dieser Zahl. Es ist so einfach.
Ja, Wahnsinn.
Und es hängt an wenigen handelnden Personen und wie die miteinander umgehen. Und da wirklich ein enges Auge drauf zu haben, ist originär die Aufgabe von HR. Ich meine, natürlich auch vom Management, von jedem einzelnen People-Manager, also jetzt nicht nur von mir, sondern auch von den einzelnen Teamleads, von den einzelnen Leuten, die irgendwie andere Leute führen. Aber für mich ist sozusagen der Kern der HR-Funktion eigentlich zweierlei. Der erste Teil ist tatsächlich dafür zu sorgen, dass die Teams miteinander gut funktionieren. Dazu zählt das ganze Recruiting-Thema, aber da zählt auch Performance-Management zu und Weiterbildung und Konflikte klären. Ne, einfach ein Ohr am Team zu haben und zu sagen, okay, ich merke, es gibt irgendwie eine Reiberei im Scrum-Team XY und es liegt davon, das sind ja häufig so banale Sachen, zwei Leute pairen miteinander, die können aber nicht miteinander. Okay, wer kriegt das mit und wer spricht das an? Also ne, die Kultur zu schaffen, dass die Sachen eben auch auf den Tisch kommen und dass man damit umgehen kann. So, das ist der eine ganze Bereich, wo ich denke, das ist die Kernfunktion von HR und die andere Kernfunktion von HR ist, da wiederum spielt, wie gesagt, in unserem Fall durch die Börsennotierung so ein bisschen das Formale rein, ist einfach den Hof sauber halten. Also ich glaube, diese sogenannten Hygienefaktoren, ne? Gehalt kommt immer pünktlich, Anfragen werden immer sofort beantwortet, Urlaubsanträge bleiben nicht liegen. Also all diese Sachen, die man einfach drauf haben muss, damit man Leuten nicht auf die Nerven geht, das gehört eben auch dazu, Arbeitgeber zu sein. Und das ist nicht nur eine Stabsfunktion, sondern das ist, weil das eben ein Hygienefaktor ist, ist das ein ganz wichtiger Einfluss auf diesen ersten Teil. Nämlich können Leute in Ruhe arbeiten. Insofern, nö, für mich ist auch HR kein Kostentreiber oder irgend sowas, sondern das ist ist genauso eine wichtige Komponente davon, das Geschäft voranzutreiben, wie jede andere Komponente im Unternehmen auch. Ne? Es gibt ja keinen. Wenn wir eine unnütze Komponente hätten, dann würde ich sie wahrscheinlich streichen. Also das wäre nicht relativ kurz angefangen. Ja, ja. Aber nee, sind sie nicht.
Jetzt hast du gerade auch angesprochen, dass du ne, dieses Ohr am Team,
ja.
Das finde ich immer eine ganz spannende Diskussion, wenn wir über Homeoffice sprechen. Denn remote zu arbeiten, also ich glaube, Homeoffice gehört heutzutage irgendwie zum Setup eines guten Arbeitgebers wahrscheinlich dazu. Es gehört auch dazu, dass jemand mal remote arbeiten kann, dass man Teams vielleicht auch irgendwo sitzen hat, wo man nicht jeden Tag sein kann. Aber wie schafft man das, dass jemand im Homeoffice sitzt und dass, also wenn jetzt jemand ganz viel Homeoffice macht, wenn jemand komplett remote arbeitet, kann der als Führungskraft überhaupt für sein Team ein Ohr am Team haben? Wie geht das über digitale Kanäle? Oder wie, oder und dann vielleicht die anschließende Frage eben auch, deswegen, wie gehst du mit Homeoffice um?
Ja, eher, also wir sind da nicht so totale Verfechter. Also ich finde übrigens Remote und Homeoffice sind zwei verschiedene Dinge.
Stimmt, absolut.
Remote hat für mich eher was damit zu tun, ob du ein Geschäft bist mit vielen Standorten, die miteinander arbeiten müssen. Ich habe das in meiner eigenen beruflichen Vergangenheit und zwar von beiden Seiten aus sehr intensiv getan. Und ich glaube, das kann sehr, sehr gut funktionieren, weil es einfach diese Notwendigkeit gibt, dass man es irgendwie ans Laufen kriegt übers Telefon, über Zoom, über was auch immer. Homeoffice, finde ich, ist noch eine andere Geschichte. Ich sagte ja eben, ich glaube, dass dieses intensive Miteinanderarbeiten von kleinen Teams, die alle recht erfahren sind, das ist so ein bisschen für uns eins der Erfolgsgeheimnisse gewesen, warum wir auch zu einer Zeit, wo es uns vielleicht nicht so gut ging, trotzdem gut vorangekommen sind. Und ich glaube, dass das funktioniert tatsächlich relativ schlecht, wenn Leute nicht regelmäßig zusammen sind. Was nicht heißt, dass nicht irgendwie es zeitliche Flexibilität gibt und du irgendwie deine Lebensbereiche zusammenkriegen musst. Und wenn einer zu Hause arbeiten muss, dann muss er zu Hause. Das ist nicht der Punkt.
Weil, Achtung, Running Gag, der Handwerker kommt.
Weil der Handwerker kommt, in der Tat. Du weißt ja nie, wann der kommt.
Genau.
Dann kommt er auch mal am nächsten Tag. Aber so diese, oh, ich bin 4 Tage die Woche von zu Hause und einen Tag nur im Büro. Da, ehrlich gesagt, also wir haben den Case tatsächlich nicht. Ich würde mich damit auch sehr schwer tun. Also jedenfalls in diesem Setup, in diesem Unternehmen, muss man immer dazu sagen, wo wir halt noch den großen Luxus haben, nur einen Standort betreiben zu müssen und alle an einem Ort zu sein und halt dieses sehr direkte Miteinander irgendwie weiter kultivieren zu können. Also so uns da so von zu verabschieden, das würde mir noch sehr schwer fallen.
Jetzt hast du von total gut funktionierenden Teams, die gut performen, gesprochen, unter anderem, weil sie mehr Erfahrung haben. Aber wahrscheinlich das alleine eben ist so ein bisschen diese Fußball-Nationalmannschaft. Nur weil ich ganz viele tolle, erfahrene Spieler in einem Team stecke, heißt es noch nicht, dass wir die Weltmeisterschaft gewinnen. Das haben wir jetzt mehrfach bewiesen. was macht denn ein gutes Team? Also wie stellst du Teams zusammen, damit sie zu richtig gut performenden Teams werden außerhalb der Maßgabe, dass es erfahrene Leute sind?
Naja, also ich meine, da gibt es jetzt irgendwie, glaube ich, so die Standardsachen, auf die man so ein bisschen guckt, ne? So Diversität und das über Geschlechter und Alter und Herkünfte. Und ich finde auch unterschiedliche Charaktere wichtig im Sinne von, du hast so straightere Leute und kreativere Leute und irgendwie du hast so ein paar Hipster und du hast aber auch so ein paar ein bisschen normalere und dann mischt sich das gut. Ich weiß nicht, ob man das auf mehr als so eine Plattitüde runterbrechen kann, weil es doch eine sehr individuelle Sache ist. Ne? Also du guckst auf irgendein Team und wie die so miteinander umgehen und hast das Gefühl, fehlt irgendwie was. Und das kann ganz verschieden sein. Das kann irgendwie ein Persönlichkeitsaspekt sein oder ein Skill oder Nachwuchs oder Leadership, also so. Ja, ich finde, das ist mehr so ein, du musst halt wirklich genau hingucken und beobachten und dann siehst du es schon. Also, das ist ein bisschen nebulöse Antwort. Ich glaube, ich kann es mehr als das, kann ich es nicht
naja, das ist ja so ein bisschen
konkretisieren.
Das, ne, komplementäre Teams zusammenzustellen, das ist ja in der Tat genau das. Nutzt ihr dafür Tools? Also, dass du sagst irgendwie, ihr guckt euch an, ich weiß nicht, ne, wir nutzen zum Beispiel Disc und gucken dann, Mensch, da fehlt eher der blaue, also der analytische und detailorientierte Typ. Nutzt ihr Tools dafür, um rauszufinden, was fehlt dem Team oder ist das Bauchgefühl?
Ja, es ist eher Bauchgefühl.
Okay, auch im Hiring nutzt ihr keine Tools, die euch vorher sagen, diese Verhaltensanalysen oder Verhaltenspräferenzanalysen, wie wird sich derjenige wohl in das Team einpassen, wie wird er sich verhalten und so weiter?
Also so klare Modelle in dem Sinne nein. Was wir schon machen, ist, dass wir vorab Stärkenprofile erstellen und dann danach suchen. Da haben wir auch so ein System entwickelt und trainieren alle Leute drin und so. Aber am Ende ist es doch, meistens eine relativ persönliche Entscheidung, würde ich sagen.
Was gab es mal einen Miss-Hire? Also wo du
Natürlich.
Sagst, ja, okay. Gibt es eine Situation, also wo du sagst, oh Mensch, das hätte ich vorher besser wissen können und teilst du das Learning mit uns, was du hättest besser wissen können?
Ich glaube, Miss-Hires passieren immer dann, wenn du unter Zeitdruck Entscheidungen fällst.
Der Not-Hire.
Genau, du brauchst jemanden, du weißt genau, wenn es nicht total knirschen muss, dann muss er eigentlich zum 1.7. da sein und dann hast du einen und der kommt auch noch und dann über. Ne? Also ich glaube, die größten Fehler haben wir immer gemacht, wenn wir aus irgendeinem blöden Grund meinten, unter Zeitdruck zu stehen und das sollte man einfach nicht tun. Auch wenn mittlerweile natürlich viel Wettbewerb im Markt ist und wenn du dich nicht schnell entscheidest, dann entscheidet sich jemand anders schnell und so. Und da bin ich mittlerweile relativ lethargisch geworden und denkst so, komm, ist egal, dann ist er halt weg. So what? Kommt jemand anders. Also lieber jemanden nicht hiren, als einen Fehler machen. Und das ist also
und
so.
Und dann die Konsequenz aus dem Fehler vielleicht
ziehen. Und ich muss sagen, wir haben auch, also gerade vielleicht auch, weil wir so in meinen Anfangsjahren, in den Zeiten, wo es manchmal einfach auch als Firma nicht so gut ging, haben wir aus einer so schlechten Position raus geheiert und mit so wenig Geld und so wenig, sagen wir mal, Pfeilen im Köcher, wie man jetzt Leute irgendwie zu uns hier reinlocken könnte. Und es hat trotzdem funktioniert. Und wir haben teilweise wirklich personell aus dem letzten Loch gepfiffen, weil uns so viele Leute fehlten. Und dann hat sich noch jemand verabschiedet. Weißt du, so, und dann irgendwann wirst du so schmerzfrei, weil du denkst, ja. Und am Ende sind wir aber rausgekommen aus dieser Phase und wir standen viel besser da als vorher. Und warum? Weil wir jeder einzelne Person immer für sich selbst ernst nehmen. Und weil wir halt nie gesagt haben, so, hier ist ein leerer Raum und der muss jetzt bis übermorgen voll sein. Das kann man machen, wenn man in so einer krassen Wachstumsphase ist. Und es gibt manchmal so diese, also die Groupon-Geschichten. Ne? So, kann man machen? Ist es total nachhaltig? Weiß ich nicht. Ist eine andere Art von Unternehmen.
Sind ja auch in den seltensten Fällen nachhaltig so doll gewachsen. Ne? Also fast immer gab es eine Wachstumsphase, ein ganzes Gaming-Unternehmen, wenn ich messe. Ja. Ne? Als Hamburgerin haben wir nur die Gaming-Unternehmen immer viel mitgekriegt. Riesenwachstum und Riesenabbau danach. Wo hast du denn Führung gelernt? Gibt es so irgendwie Mentoren oder hast du dich weitergebildet über irgendwelche Kurse, über einen Coach, über ganz viel angelesen? Wie bist du zu der Führungskraft geworden, die du heute bist?
Ohne dass es jetzt total altbacken klingt, aber ich glaube, so das Leben macht es, ne?
Das ist
also
gar nicht
altbacken. Von allem, was du gefragt hast, ja. Also zu jeder einzelnen Frage, bis vielleicht auf das mit dem Lesen. Also ich lese viel, aber eigentlich nie Sachbücher. Und wenn, dann nicht über Leadership, sondern eher über Internet. Ich glaube, ich habe ganz viel gemacht. Ich habe als Schülerin habe ich irgendwie Jugendfreizeiten geleitet und als Studentin habe ich geschillehrert und irgendwie später habe ich irgendwie gelernt, was es bedeutet, Personalverantwortung für eine Person zu haben und dann hatte ich mal irgendwann 10 und naja, also das ganz klassisch, ne, über die Zeit. Und viel davon ist tatsächlich einfach nur Erfahrung. Und ein bisschen Talent. Ne? Ich glaube, du musst halt schon auch irgendwie von deiner Persönlichkeit so angelegt sein, dass du jemand bist, der da drin Spaß hat. Ne? Nicht jeder hat Spaß an Leute führen. Das ist einfach so.
Was brauchst du denn für Charaktereigenschaften dafür?
Ich glaube, Empathie und Kommunikationsstärke sind ganz wichtig. Die Fähigkeit zu abstrahieren. Und auch das, was ich eben schon so ein bisschen sagte, ich glaube, ein Sachbezug ist total hilfreich, weil wenn du so ein ganz emotionaler, personenorientierter Typ bist, dann läufst du Gefahr, dich zu verzetteln ab einer bestimmten Zahl Leute. Und Ja. So.
Ja, das sind ja schon, das sind schon eine ganze Reihe, was ich jeder mitbringe. Jetzt hast du eben gesagt, dann hattest du mal Personalführung oder Personalverantwortung für eine Person, dann waren es 10 Personen. Was ist denn die schwierigste Größe zu führen? Gibt es das? Vielleicht auch nicht nur in der direkten Führung, sondern als Company, ne? Also du hast ja jetzt ganz, ganz viel gesehen. Sind 120 Leute schwieriger oder leichter zu führen als, ich weiß gar nicht, wie viele bei eBay in Deutschland waren, als du da warst?
Aber da hatte ich immer nur ein ganz kleines Team, da waren es irgendwie 3, 4, 5 Leute. Ist total unterschiedlich, ne? Weil jede Karrierestufe oder jeder Führungslevel hält ja seine eigenen Herausforderungen für dich bereit. Und wenn du zum Beispiel so in einer Anfängerposition bist, dann ist es vor allem Unsicherheit. Wenn du in so einer klassischen Sandwich-Position bist, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich, dass du von zwei Seiten getreten wirst, von deinen Mitarbeitern und deinen Vorgesetzten. Das habe ich persönlich als sehr stressig empfunden, muss ich jetzt mal sagen. Also das fiel mir wahrscheinlich schwerer als dann jetzt irgendwie in den letzten Jahren so freier agieren zu können, sag ich mal, dafür aber mehr Leute zu verantworten. So die Herausforderung an so einer C-Level-Rolle ist dann eher, dass du halt nicht mehr Feedback bekommst und dass du nicht mehr so ein Teil eines Teams eigentlich bist, sondern viele Dinge einfach mit dir selbst oder mit externen oder mit irgendwelchen Mentoren oder Coaches ausmachen musst, weil du halt einfach nicht deine Leute fragen kannst. Es sei denn, du hast ein sehr gutes Team, dann kannst du sie trotzdem fragen. Aber die Entscheidung musst du am Ende doch selber dann alleine treffen, ne?
Glaubst du, dass du eine typische weibliche Führungskraft bist? Gibt es das überhaupt?
Oh je. Also ich glaube, es gibt Fähigkeiten, die bei Frauen statistisch häufiger vorkommen als bei Männern, um es mal ganz neutral zu formulieren.
Das ist eine sehr schöne sachliche Antwort.
Es gibt aber auch Fähigkeiten, die Frauen fälschlicherweise zugeschrieben werden, obwohl sie statistisch gar nicht häufiger vorkommen bei Frauen als bei Männern.
Wie zum Beispiel?
Emotionalität, würde ich mal sagen, zum Beispiel. Und es gibt auch noch Fähigkeiten, die bei Frauen anders interpretiert werden als bei Männern. Ne? Das ganze Bias-Thema, das ist auch super,
das ist
wichtig.
Ein schönes, ne?
Also,
Thema, ja.
Frauen, die Macht mögen, sind bossy und Männer, die Macht mögen, sind mächtig. Ne? Also das ist ja auch so. Und das ist sowohl nach innen, was dein eigenes Selbstbild angeht, als auch nach außen, was dein Fremdbild angeht, vielleicht herausfordernder als Frau als Mann, weil du als Frau eben nicht der Norm entsprichst. Einfach der statistischen Norm, ne? Also es gibt ja nicht so schrecklich viele Women CEOs, es gibt wahnsinnig viele Men CEOs, also die Zahlen kennen wir alle. Darüber hinaus, wenn man sich das aber mal im Detail anguckt, ne, also einfach mit anderen Frauen, wenn ich mit anderen Frauen spreche, die in ähnlichen Positionen sind, sind sie eigentlich alle ziemlich verschieden. Genauso wie ich glaube, wenn man jetzt 10 männliche CEOs in einen Raum bringt, dann hast du auch ganz verschiedene Charaktere. Also glaube ich, dass es da jetzt so ein klassische weibliche, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, es gibt so mehr statistische Häufung. So.
Gibt es eine Eigenschaft, die dir, also ist dir das passiert, dass dir eine Eigenschaft, dass irgendwas so ausgelegt wurde und du dachtest, boah, und hätte das ein Mann gesagt, also mir geht's ehrlicherweise häufig so, deswegen hätte das ein Mann gesagt, wäre das bestimmt anders angekommen.
Ja, ständig, ist doch klar. Okay. Ich meine, ist doch lustig. Man kann damit sowas auch spielen, ne? Also mein Lieblingsexperiment ist, geh zweimal zum erste Klasse Bahnschalter, einmal in einem Anzug mit Laptop und einmal in einem T-Shirt mit Turnschuhen. Du wirst zweimal völlig verschieden behandelt. Und das gleiche kann man natürlich auch in der Berufswelt machen. Also und mit diesen, also in dem Moment, wo du verstehst, wie die Mechanismen funktionieren, können sie anfangen, sie für dich zu nutzen.
Das, ne? Das heißt, das ist auch, weil, also dieses Thema Frauenquote begleitet mich mein ganzes Leben schon. Ich glaube, wahrscheinlich gibt es fast keine Frau, die ganz klar Ja oder ganz klar Nein sagen kann.
Zur Quote?
Ja.
Oh ja, je älter du wirst, umso klarer sagst du ja.
Ja?
Oh ja.
Tatsächlich?
Okay. Frag mal Frauen über 50.
Okay, warum so klar ja? Weil die Erfahrungen sich einfach häufen?
Ja, ganz ehrlich, ich meine, guck doch mal auf die letzten 30 Jahre. Wo ist es denn hochgegangen? In genau einer einzigen Dimension, das sind die DAX-Aufsichtsrätinnen. Warum? Weil wir eine Quote haben. It's that easy. Es bewegt sich sonst nicht.
Aber siehst du Nachteile der Quote?
Nein. Ich glaube, dass sie, niemand liebt eine Quote. Niemand freut sich, ne? Also, ich will aber nicht die Quotenfrau sein. Und ich denke immer so, nee, ich will lieber den Job und die Quotenfrau sein, als den Job nicht zu bekommen. Und das ist der Trade-off. Und, ja. Also, ich würde sofort für eine Quote in Vorständen optieren. Ich finde es eine sehr, 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 also eigentlich eine notwendige Idee.
In DAX-Vorständen? Oder also löst das das Problem schon?
Naja, es fängt ja mit dem DAX an und dann strahlt es runter. Idealerweise würdest du einfach alle AG-Vorstände, aber dann bist du wieder in so einem, oh nein, aber wir sind nur 10 Leute und wir, ne? Also muss man wieder irgendwie ausnehmen, aber du musst ja irgendwo anfangen. Und wir sind im Moment im DAX, wie war das gleich, von 600 irgendwas Vorständen? Ich habe die Zahl nicht im Pro- also es ist 8% weiblich. Mhm. 8%. Echt jetzt? Übrigens, im Bundestag ist die Zahl der Frauen gerade runtergegangen, nicht rauf.
Keine gute Tendenz, in der Tat. Also das, wir haben eine Initiative tatsächlich jetzt gerade ausgerufen, dass wir gesagt haben, ich bin nämlich eigentlich aufgrund vieler Argumente, die du genannt hast, gegen eine Quote, dass wir gesagt haben, wir müssen aber auch in der Tat irgendwo anfangen. Und dann fangen wir doch mal damit an, dass wir als Personalberatung Kunden immerhin in jeder Shortlist mindestens eine Frau vorschlagen. Mhm. So, das heißt, dass wir zumindest die Auswahl geben dafür, und das merken wir auch, dafür brauchen wir aber viel mehr Frauen, die Lust haben, wie du, sich in die erste Reihe zu stellen.
Klar.
Und das ist auch noch ein bisschen das Problem, also ich glaube, Klar. Es ist nicht nur, weil wir keine Quote haben, sondern auch, weil wir Frauen wahrscheinlich noch mehr mutigen müssen, deswegen finde ich es toll, dass du ganz klar sagst, sich selber sichtbar machen ist was, wo man vielleicht auch über den eigenen Schatten springen muss, aber wo es Sinn macht, das zu tun. Auf jeden Fall. Super. Vielleicht noch einmal so ein bisschen hinter die Kulisse von Claudia Frese. Wie organisierst du dich? Gibt es so einen Tagesablauf? Ich weiß nicht, man spricht bei DAX-CEOs immer drüber, sie machen um 5.30 Uhr, stehen sie auf, um 6 Uhr machen sie Sport, dann machen sie ihre E-Mails. Gibt es sowas bei dir? Gibt es so einen klassischen Tagesablauf?
Ja, total. Ich bin ja nicht nur irgendwie hier berufstätig, ich habe auch Familie und dann hast du natürlich einen festen Tagesablauf, klar.
Mit Sport, mit allem?
Nicht so viel Sport. Also, ich fahre mit dem Fahrrad ins Büro, das muss reichen.
Ja, das ist auch schon Bewegung.
Ja. An den meisten Tagen mache ich tatsächlich morgens noch ein bisschen Yoga. Aber das würde ich jetzt auch nicht als Sport bezeichnen, sondern mehr so als Hobby. Ich habe natürlich einen festen Tagesablauf. Ist der jetzt irgendwie besonders? Nö, ist er, glaube ich, nicht.
Strukturierst du zum Beispiel nach, vormittags ist der Kopf noch besonders klar, deswegen mache ich da entweder Stillarbeit oder Meetings oder Gespräche oder irgendwie, also gibt es da eine Unterteilung?
Nee, das nicht, nee. Also ich habe so ein paar Gewohnheiten, wie, was ist ich, morgens als erstes auf die Zahlen gucken, einfach weil das ist so eine Angewohnheit. Also ich hole mir einen Kaffee und während der Zeit gucke ich mir die Zahlen an, ne? Nö, der Rest organisiert sich über Notwendigkeiten mehr als sonst was. Ich bin per se relativ strukturiert, das hilft mir. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der irgendwie 1000 ungelesene E-Mails in meine, das ist für mich ehrlich gesagt eine fast unerträgliche Vorstellung.
Oh, das kann ich würde so
mich immer hinsetzen und die alle abarbeiten und also das macht mich wahnsinnig. Ich bin auch nicht jemand,
Inbox
der...
Zero.
Total. Und ich bin auch nicht jemand, der oder die mit mehreren Bildschirmen arbeitet. Das mag ich nicht. Ich konzentriere mich auf eine Sache, dann mache ich die und dann höre ich damit auf. Also ich bin so ein, das hat mehr auch irgendwie fast schon ästhetische Gründe. Ich finde es ganz schlimm, wenn alles so durcheinander ist. Ich mag das gerne, wenn es so ein bisschen geordnet ist, rein optisch. Aber darüber hinaus, nee.
Okay.
Weiß ich nicht.
Ist ja auch schön, dass es einfach so geht. Wenn man strukturiert ist, braucht man vielleicht auch gar nicht diese Einengung in eine Struktur.
Ja, genau. Und ich sag mal so, in Zeiten, in früheren Jobs, wo ich noch mehr mit festen Arbeitsprozessen gearbeitet habe, ne? Also ich habe ja mal im Product gearbeitet und dann hast du halt ein Team und dann gibt's irgendwie ein Scrum und ne, dann gibt's irgendwie bestimmte Meetings, die zu bestimmten Uhrzeiten und die haben alle ihren Sinn. Das zwingt dich ja dann quasi in so eine Routine rein und die ist auch gut. Jetzt in meiner Rolle ist es so, dass meine Tage so verschieden sind und so divers, dass ich jetzt da gar nicht irgendwie hingehen könnte und sagen könnte irgendwie, oh Gott, ich muss aber vormittags 2 Stunden Stillarbeit machen. Das würde an vielen Tagen überhaupt nicht funktionieren. Und an anderen Tagen ist es vielleicht so, dass auf magische Weise der Kalender komplett leer ist und ich sitze da und denke so, mein jetzt. Also das ist total unterschiedlich.
Okay. Ja. Toll, vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen von dir als Person, von dir als Führungskraft und auch hinter die Kulissen von MyHammer. Ganz tolles Gespräch, vielen Dank. Ich glaube, da haben viele ganz viel mitgenommen. Ich auf jeden Fall gehe ganz bereichert nach Hause. Es fühlt sich an wirklich wie ein nettes Kaffeetrinken mit dir. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch, dass es bei MyHammer weiterhin so toll läuft, dass es mit dir so toll läuft. Und auf das nächste Gespräch, vielleicht dann in 2-3 Jahren, wo wir gucken, wie es weitergegangen ist.
Da freue ich mich drauf.